Tor ist immer eine gute Maßnahme, aber Sie haben gesehen, wie sehr, sehr knapp dies gewesen ist. Alles fein.
I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world. I am from Fabia, take me to America. I really want to talk about the world.
Bleib mir noch hier zu sagen, welche Analyse. Bleib mir nur zu sagen, dass mir nichts in keiner gestellt wird.
Ja moin, heute grüße ich mal diesen Podcast. Macht irgendwie auch Spaß, seitdem ich das erste Mal machen durfte. Und ich grüße heute, weil ich alleine grüße, meinen ganz lieben Kollegen und Freund nach München. In diesem Fall, Hannes, wie geht's dir?
Ja, Noah, was geht? Freut mich sehr, dass wir heute, auch wenn es zeitlich ein bisschen anstrengend war, uns zusammengefunden haben und diese Zweieraufnahme machen, weil es gibt ja echt einiges zu besprechen. Es ist ein bisschen früh. Für alle, die uns hören, es ist kurz vor neun, 20 vor neun. Aber Noah und ich sind Feuer und Flamme, um alles, was passiert ist, für euch einzuordnen.
Wir sind Feuer und Flamme. Wir wünschen uns vielleicht die ein oder andere Eistonne her bei diesen Temperaturen. Aber ich muss sagen, ich war wirklich heute Morgen um 8 wach. Weil es einfach schon so warm ist und der Körper sagt, jetzt ist morgen. Also ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich bin da irgendwie so, also mein Körper ist dann schon so, ja, jetzt ist halt warm, jetzt ist Mittagshitze, jetzt musst du aufstehen. Also das ist zwar ein bisschen blöd, aber ich konnte mich heute da auch nicht wehren, weil ich mich schon so auf die Aufnahme mit dir gefreut habe. Aber wie geht's denn dir da so? Ist es so morgens dann direkt wach oder wird es dann schwer bei der Hitze?
Du hast ja vor kurzem bei mir geschlafen, du hattest ja vor kurzem das Vergnügen, das Bettchen mit mir zu teilen in meiner Wohnung und hast gemerkt, dass meine Vorhänge relativ lichtdurchsichtig sind.
Ah, stimmt, ja.
Dementsprechend, wenn ich irgendwo anders penne, wie hier, wo ich gerade in München im Hotel untergebracht bin, und es richtige Vorhänge gibt, die wirklich verdunkeln, war ich weg. Aber bei mir war tatsächlich der Fall, dass ich alle 20 Minuten wach wurde, weil ich Angst hatte, unsere Aufnahme zu verschlafen. Weil an alle liebe Leute, die uns zuhören, Noah und ich haben gestern heute um halb drei beschlossen, dass wir die Aufnahme um die Uhrzeit machen. Und ich dachte mir die ganze Zeit, bitte verschlaf nicht. Dadurch war ich um 7 wach, ich war um 7:10 wach und irgendwann dachte ich mir so, ja, jetzt ist auch egal, also jetzt kann ich einfach wach sein.
Ja, da muss man jetzt auch mal dich lobend erwähnen, dass du dich dafür bereit erklärt hast, dass ich um 2:30 habe ich dir noch geschrieben und dachte so, komm, jetzt fragst du mal den Jungen, da steht zuletzt online um 2:39 und dachte ich, jetzt muss man mal wirklich die Gelegenheit beim Shop verpacken und sagen, morgen Aufnahme 8:30 Uhr. Aber ich muss auch sagen, ich bin recht frisch jetzt rein und freue mich jetzt mit dir über die ganz wichtigen Themen zu sprechen. Und vor allem, wir können eigentlich mal jetzt direkt reinstarten, weil so viel Geplänkel brauchen wir gar nicht. Es geht ja erstmal um ein wichtiges Spiel und zwar Deutschland gegen Ecuador. Und ich hab mir jetzt vorgenommen, ich sage jetzt erstmal gar nichts. Ich will jetzt erstmal von dir einfach alles wissen. Emotionen, wie war die Lage in der Magnetbar? Ich weiß nicht, ob du in der Magnetbar warst. Ich weiß nicht, ob du Magnetbar warst. Genau, Magnetbar. Also wie geht's der ecuadorianischen Seele?
Es ist tatsächlich, glaube ich, aktuell noch schwer, es in Worte zu fassen. Ich wollte meinen Beitrag mit kurzen Worten, nämlich Sí se puede anfangen. Walle, der uns heute nicht begleiten kann, weil er gerade auf dem Weg in den Süden ist, hat es jetzt zu Genüge gehört, weil ich habe tatsächlich Walle und Marius in die Magnetbar geschleppt, wie du gesagt hast. Und ich habe sie da hingeschleppt.
Wirklich gegen... Jude? Ecuador gegen Deutschland.
Ecuador gegen Deutschland,
ja. Es war ja nicht so spät, sorry.
Genau, es ging von der Uhrzeit her, das heißt, unsere zwei Vollberufstätige hatten auch, also konnten sich das anschauen. MJs Freundin hat uns auch begleitet und ein Kumpel von mir aus der Arbeit war auch dabei. Und ich habe allen gesagt, wir müssen in die FC Magnetbar, weil die FC Magnetbar ist jetzt in der WM-Zeit ein bisschen mutiert zum Ecuadorianer in den Treffpunkt. Bisschen von mir initiiert, da an der Stelle klopfe ich mir auf die Schulter und es hat sich auch gelohnt, muss ich sagen. Ich war relativ früh da mit einer Freundin, ich war ab 19 Uhr da, um Plätze zu saven, draußen
ja, so muss man das machen,
vor dem Bildschirm und witzigerweise, als es dann soweit war, dass das Spiel angefangen hat, sind alle Ecuadorianer reingegangen, weil drinnen kann man natürlich mehr Stimmung machen. Dadurch, dass es ein geschlossener Raum ist, ist es lauter. Und da haben echt? alle die Hitze in Kauf genommen. Ich bin aber draußen geblieben mit den Leuten, die ich da halt hingeschleppt habe, konnte aber natürlich alles miterleben. So, wie war's? Krass. Meine Gefühlslage vor dem Spiel war tatsächlich, wir sind raus. Ecuador ist raus, wir haben es nicht geschafft, gegen Curaçao ein Tor zu schießen und damit haben wir es fast nicht verdient, weiterzukommen. So, das war meine Gemengelage, meine Gefühlslage. Ich dachte mir, hey, gegen Deutschland machen wir jetzt hoffentlich ein solides Spiel, schießen hoffentlich ein Tor, aber die deutsche Mannschaft hat sich durch diesen späten Treffer gegen Elfenbeinküste in so ein bisschen ein Freudeskarussell gespielt. Dieser Polen-Moment von UNDAF, ja, das war so mein Gedanke. Und dann kam tatsächlich so wie es kommen sollte, das super frühe Tor von Aziz. Das ist natürlich ein brutaler Schmerz im Herz ist, dass gerade Leroy Sané gegen uns trifft. Und dann dachte ich mir, okay, so wird es sein. Vor dem Spiel, muss ich sagen, das habe ich vergessen zu erwähnen, war es natürlich sehr bezeichnend für die gesamte Gefühlslage, dass die äquatorianische Hymne von allen gekrölt wurde. Also das hat man bis nach New York gehört. Und dann die deutsche Hymne halt im schönen links politisch korrektem Kreuzberg totgeschwiegen. Das war dann auch witzig. Ich habe dann zu allen gesagt, hey, wir hier als Äquatorianer oder als Vertreter von der Äquatorianer Community sind gerade im Heimvorteil. Und so war es auch das ganze Spiel. Wie gesagt, es fing dann schnell an mit dem Tor von Leroy Sané und dann dachte ich mir, okay, das war's jetzt. Alles gut. Ecuador, komm, bitte schlag dich tapfer, schlagt euch wacker, geht nicht komplett unter, dass wir zumindest eine gute letztes Image präsentieren. Und dann hat eine Person angefangen, die Show zu stehlen, nämlich Angulo. Kimmich, unser Kapitän, wo es auch die Doku gibt, Captain Kimmich, der hat einen neuen Dad. Der hat einen neuen Besitzer. Der hat einen neuen, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, aber Angulo hat dazu geführt, dass Kimmich in der 60. Minute ausgewechselt wird. Und nach dem 1-1 muss ich sagen, es gab selten Spiele, wo ich so gefangen war. Ich hatte extremst Angst, dass Deutschland ein Tor schießt die ganze Zeit, weil ich dachte mir, Deutschland ist schon durch. Weißt, Deutschland ist schon als erster durch. Warum muss jetzt Deutschland weiter angreifen? Warum müssen sie weitermachen? Aber da hat tatsächlich Julian Nagelsmann den Äquatorianer und Äquatorianerinnen einen riesen Dienst erwiesen, indem er es vercoacht hat. Ganz ehrlich, ein krass vercoachtes Spiel. Pascal Groß, Maxi Bayer, Malik Thiaw, ich weiß nicht, was er sich da vorgestellt hat, aber es war ein Spiel wie von den Fußballgöttern geskriptet. Die Tatsache, dass wir gegen Curaçao kein Tor schaffen, aber dann gegen Deutschland 2. Und die Tatsache, dass wir das Spiel, wo wir dachten, eigentlich das verlieren wir, also in den ganzen mathematischen Prognosen davor haben wir gesagt, so ja komm, Elfenbeinküste gewinnen wir, Curaçao können wir auch gewinnen, Deutschland verlieren wir halt, aber das sind wir mit 6 Punkten weiter. Dass wir genau das Spiel gewinnen, das ist einfach verrückt. Und ich weiß noch, ich habe in den Minuten nach dem zweiten Tor von Gonzalo Plata, hatte ich die ganze Zeit mein Kopf nur noch im Trikot und ich dachte mir, bitte sei vorbei, bitte letzten Minuten Zeit einfach vorbei, seid einfach vorbei. Und ich weiß, was der Schiri dann +7 angezeigt hat, habe ich geheult. Also da sind die ersten Tränen geflossen und als dann der Schlusspfiff kam, war dann gar kein Halt mehr. Und ich habe erst aufgehört zu heulen, als ein Walle aufgestanden ist und zu mir gekommen ist, weil das saß 3-4 Plätze neben mir. Und dann habe ich es erst gecheckt, so, es ist jetzt so. Natürlich die ganze Zeit im Austausch gewesen mit Guido. Meine Eltern waren ja auch extrem Feuer und Flamme. Mein Dad als der eigentliche Deutsche in unserer Familienkonstellation war natürlich auch für Ecuador. Weil das ganze Land hat es gespürt. Und das hat ja auch Kimmich gesagt, er hatte das Gefühl, er spielt gegen ganz Ecuador und so war es auch. Gestern war Feiertag. Also gestern hat der Präsident, beziehungsweise vorgestern nach dem Spiel, hat der Präsident kurzerhand entschlossen, okay, jetzt ist Feiertag, weil das müssen wir einfach feiern. Und das verstehen viele.
Du kannst es nicht einfach einen Feiertag machen.
Doch, also das mit den Feiertagen ist bei uns relativ flexibel immer gestaltet. Meistens werden Feiertage erlassen, um Korruptionsskandale zu verstecken. Also immer wenn irgendwelchen krasses Korruptionsskandal oder so, keine Ahnung, man findet heraus, dass der Staat angeordnet hat, dass 4 Leute verschwinden. Und das kommt in den Medien raus, dann gibt es am nächsten Tag Feiertag, damit es alle vergessen. Aber nee, der Präsident hat gesagt, es ist Feiertag, weil wir tatsächlich nach 20 Jahren wieder in die K.O.-Phase einer WM eintreten.
Seit 2006, ja.
Wir sind tatsächlich ein Produkt von dieser von neuen WM-System, weil unter den anderen, also unter den alten Regularien wären wir ja schon raus gewesen. Dementsprechend an der Stelle danken wir dafür, dass es diese Möglichkeit gibt.
Danke Gianni Infantino.
Die Worte wollte ich nicht aussprechen, werde ich auch nicht aussprechen. Aber nee, wenn man die Bilder sieht.
Ich spüre da schon den neuen Folgentitel mal wieder.
Ich habe euch auch ein paar Videos geschickt in unsere Gruppe. Das Land war in der Ekstase. Und ich habe viele Kommentare gesehen auf Instagram von Nicht-Äquatorianern, vor allem von Deutschen, die gesagt haben, so boah krass, wie kann man so einen dritten Platz so krass feiern, wo ich mir denke, ja, das Land geht seit 3 Jahren durchlebten internen bewaffneten Konflikt gegen organisiertes Verbrechen. Das Land versinkt jedes Mal mehr ins Chaos, also Unsicherheit und wie gesagt, diese organisierte Kriminalität, Drogenkriminalität ist extrem schlimm geworden. Wir sind teilweise das Land mit den gefährlichsten Städten weltweit, mit der höchsten Mordrate. Dann ist so ein Sieg gegen Deutschland, gegen das Mighty Deutschland. Weil bei uns in Ecuador ist Deutschland noch das Mighty Deutschland. Also alle haben die ganze Zeit gesagt, zu den Vorberichten war es so. Und Deutschland, die Mannschaft, die viermal die WM geholt hat. Und Deutschland mit Musiala, Wirtz, wenn du den Namen hörst, hast du natürlich Angst. Und wir haben gewonnen. Deswegen, es ist krass. Ich kann es immer noch nicht so ganz fassen. Ich weiß noch, aber ich bin am nächsten Tag aufgewacht und ich war einfach happy. Es ist super komisch. Ich kann es nicht beschreiben. Ich war einfach glücklich. Ich war einfach die ganze Zeit glücklich. Ich habe dann die Insta-Stories gesehen von allen. Ich war happy. Natürlich war ich auch happy, dass Deutschland schon weiter war, weil sonst wäre es ein etwas anderes Leben gewesen.
Ja, genau. Ich glaube, das wäre interessant gewesen für dich.
Ja, wäre Deutschland nicht qualifiziert gewesen, glaube ich tatsächlich, dass das Spiel nicht so ausgegangen wäre. Aber die Ecuadorianer haben mit Herz gespielt und einfach uns allen eine Riesenfreude gemacht. Es ist noch nicht ganz sicher, gegen wen wir jetzt im 16. Finale spielen. Es ist höchstwahrscheinlich Mexiko. Aber die Tatsache, dass wir die Gruppenphase bestanden haben, vor allem nachdem es danach aussah, dass wir es nicht bestehen würden, ist echt ein kleiner Sieg und es fühlt sich so gut an.
Ich muss ehrlich sagen, also erstmal vielen Dank für deinen Eindruck, das ist mega geil, genau das habe ich mir jetzt vorgestellt, ich lehne mich hier zurück, hör mir einfach mal ganz kurz zu, was du so zu erzählen hast, ich hätte jetzt auch gar nicht beim Call dabei sein müssen, du kannst ja auch selber aufnehmen die Folge, ein Loblied auf Ecuador, aber ich fand es auch so geil, dass Ecuador jetzt wirklich so den harten Weg gegangen ist, ne? Also erstmal schön unnötig verlieren, dann fucking kein Tor gegen Curaçao schießen, auch einfach geil. Einfach mal deine eigenen Fans so vor den Kopf stoßen und dann am Ende gegen den krassen Favoriten, sage ich jetzt mal, auch wenn Deutschland das nicht ist, gewinnen. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war natürlich auch schon ein bisschen erleichtert, dass wir weiter waren, konnte dementsprechend diese Niederlage gut verkraften und war dann am Ende tatsächlich auch schon so eigentlich, also wenn sie jetzt noch Unentschieden machen, ich freue mich dann schon, aber dann, also hätte es mich eher so genervt. Und ich muss schon oft an dich denken. Hab ja auch mal versucht, einen Videocall zu machen. Leider seid ihr nicht dran gegangen. Oder ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Aber es war auf jeden Fall geil. Ich freue mich mega für euch. Ich freue mich, ihr habt es auch, glaube ich, am Ende sehr verdient. Fand das Spiel, habt ihr auch verdient gewonnen, muss man ehrlicherweise sagen jetzt auch mal. Und deswegen, glaube ich, ist es eine schöne Geschichte. Und das ist ja, ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast, aber mein Standardsatz gerade ist eine schöne Geschichte bei der WM. Weil darum kommt es ja am Ende drauf an. Und ich glaube, das ist wieder auch eine Geschichte, die gut geschrieben wird. Ich habe auch so ein geiles Meme gesehen, wo so der Panini-Sticker von Ana Valencia so zerrissen ist. Und wieder. Ich glaube, das hast du reingeschickt sogar, wieder zusammengebaut wurde. Also das ist halt einfach, da ist so Herzblut hinter dieser ganzen Mannschaft und in diesem ganzen Fußball, der da, ich würde es mal auch pauschal formulieren, auf ganz Lateinamerika liegt. Ich glaube, da ist noch ein bisschen noch mehr Seele drin, mehr Emotionen als im europäischen Fußball und ich finde es schön, dass wir mit dir da irgendwie, ich weiß nicht, ob du aus Ecuador kommst, vielleicht hast du nie erwähnt, aber
ich hab's mal angedeutet.
dass wir damit einen richtig schönen Einblick haben.
Ja, ich muss auch sagen, es war sehr schön mitzubekommen, wie ganz Lateinamerika hinter Ecuador vereint war. Mir haben tatsächlich Leute aus Bolivien, Argentinien, Kolumbien geschrieben, so hey Bro, wir gucken hier gerade und denken an dich. Ich habe gestern auf der Zugfahrt nach München auch lang mit meiner Mama und meinem Papa gesprochen und der mir auch erzählt, dass viele Leute aus ihrem Leben geschrieben haben, so hey, wir gucken hier gerade und denken an euch. Also das war sehr schön, dass das wirklich ist, so ein riesen Feeling hinter Ecuador war. Und an der Stelle noch eine witzige Anekdote. Viele Unternehmen, viele Marken haben in Ecuador die Tage vor dem Spiel so kleine Werbekampagnen gestartet im Sinne von, hey, wenn Ecuador gegen Deutschland gewinnt, gibt's Pizza 2-1 den ganzen Sonntag. Oder das ganz Krasse war, irgend so ein Architektenbüro hat eine Werbung veröffentlicht, wenn Ecuador gegen Deutschland gewinnt, dann verlosen wir 2 Häuser in der exklusivsten Gegend in der größten Stadt. Und jetzt ist es so gewesen. Also jetzt ist es so gekommen und in Ecuador gilt eine Werbung, beziehungsweise ein Gesetz gegen tricky Werbung. Das heißt, du darfst die Leute nicht irreführen und jetzt müssen die alle das nachholen. Also es gab so.
Hast du schon das losgekauft fürs Haus?
Tatsächlich nicht, aber meine Eltern haben gesagt, sie fahren morgen zu unserem Lieblings-Sushi-Restaurant, weil die haben auch gesagt, die geben dann Platten umsonst raus.
Aber so ist Sachen. Es nicht. Ich meine, wir wollten auch später noch ein bisschen generell über die WM reden, aber das sind doch genau die Punkte, die so eine WM so besonders machen, dass du halt irgendwie, also es gibt doch selten ein Sportereignis, wo die ganze Gesellschaft dann in solchen Momenten da hinter einem Team steht und wo solche Events dann sowas auslösen. Das finde ich schon geil. Also das ist schon nochmal ein Level an Connectivity und Verbundenheit, das selten in der Welt ist. Und gerade eben bei Katar weiß ich jetzt nicht, war es ja in Deutschland eher schwächlicher. Deswegen ist es bei uns ja schon 8 Jahre her, aber so alle 4 Jahre, dass da so ein bisschen die Welt mal für 2-3 Wochen durchdreht, das ist schon was Besonderes.
Absolut. Sorry, dass ich hier reingrätsche, aber es ist auch so ein bisschen das, was ich einem Kumpel mal geschrieben habe, weil ich habe irgendwas von der WM hochgeladen in meine Insta-Story und dann hat einer geantwortet so, Bro, wie kannst du das noch gucken? Und dann habe ich gesagt so, ja, natürlich, es gibt hunderte Gründe, es nicht zu tun. Allen voran die FIFA, die Menschenrechtslage in den USA. Aber die Tatsache, dass eben diese Stories, wie du gerade gesagt hast, nur von der WM geschrieben werden, ist ein Grund dafür.
Ja.
Meine Eltern haben in der ganzen Euphorie ein bisschen geflucht, weil sie waren relativ weit weg von, also haben das Spiel relativ weit weg von unserem Haus geschaut und haben dann extremst lang gebraucht, weil halt alle Straßen blockiert waren. Alle Straßen waren halt voll mit Menschen. Fair. Aber dann hat meine Mama sogar Auto gesagt,
gibt's sowas wie Autokorso?
Jein. Bei uns nimmt man eher die Straßen, sagt man. Also, nos tomamos las calles, das heißt, man lässt die Autos stehen, geht auf die Straße und feiert. Und ich fand's auch cool, alle haben mitgemacht. Also tatsächlich alle haben mitgemacht. Sogar die Feuerwehr ist rausgefahren mit den Feuerwehrtrucks, um mehr Krach zu machen. Also schon cool. Das Land hat es tatsächlich gebraucht. Ich glaube, es tut auch dem Teamgefüge ganz gut, weil wir haben einen argentinischen Trainer, der extremst kritisiert wird.
Dieser Trainer, der ist mir zum ersten Mal aufgefallen und ich konnte wirklich der Typ war wirklich der größte Imposter, den ich seit langem gesehen habe auf der Trainerbank. Auch wie der da rumgesprungen ist mit diesem komischen, ich weiß nicht, so ein Pulli, der hat ja so ein Pulli-T-Shirt an.
Ja.
Hast du es gesehen? Das war halb Pulli, halb T-Shirt. Und ich weiß nicht, für so jemand wurde doch schon der Begriff dann Minusaura erfunden. Und wie er dann da oben, er hat sich am Ende so als Geländer hochgeklettert wie so ein Affe. Ja, aber es sah irgendwie alles komplett wild aus.
Für den wäre das auch eine Erlösung, weil der stand extremst in der Kritik.
Ja,
wir haben ja selbst ausgerufen, unsere goldene Generation, die beste Fußballelf, die wir jemals hatten. Und er coacht sie halt relativ erfolgreich. Wir wurden ja Zweiter in der Qualifikation. Aber
ja, eben, man hat ja auch gedacht, Dark Horses. Ja eben, man hat ja den Dark Horses Call gebracht. Und ich fand auch, wir haben auch vorhin den Call gebracht, Martin de Michelis auf Wish bestellt. Also, Entschuldigung.
Alles gut.
Es war auf jeden Fall sehr amüsant. Ich muss auch sagen, also eben, es ist einfach. Ich meine, wir haben jetzt viel über Emotionen gesprochen, wir können jetzt mal wirklich über das Spiel reden, vielleicht auch ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft, ein bisschen meine Perspektive reinbringen auch nochmal, weil das, was wir jetzt von Deutschland gesehen haben, das war ja scheiße, muss man mal ehrlicherweise sagen.
Da will ich mich ganz kurz einklinken im Gespräch mit meinem Papa und mit meiner Mama, hat dann mein Dad auch gesagt, er macht sich Sorgen um Deutschland. Also der hat gesagt so, hey, wie schaut's denn eigentlich auf der anderen Seite aus? Natürlich Euphorie für Ecuador, aber was war das eigentlich von den Deutschen?
Also wie gesagt, man ist ja bevor wir über die, sag ich mal, über die Feinheiten des Spiels sprechen, nochmal ganz kurz die emotionale Ebene mit. Also wir waren ja schon qualifiziert, das heißt, das Gefühl war schon, entspannen, wir gehen ins Spiel rein. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich war feste Überzeugung, dass wir euch an die Wand klatschen. Mhm. Weißt du, so mit dieser Gelassenheit aus diesem im Elfenbeinküste-Spiel, auch so ein bisschen dieser Siegesmentalität, auch im letzten Minute noch das Tor zu erzielen, da dachte ich irgendwie, ihr steht unter Druck und wir spielen das ganz locker runter. Also wirklich, da muss ich sagen, hätte ich nicht damit gerechnet, dass wir das dann doch am Ende verlieren. Vielleicht ein Unentschieden, mein Gott, vielleicht. Aber so, dass wir es so verlieren, das hätte ich auch nicht gedacht. Und auch nach dem 1-0 war ich so, selbst wenn es nicht zählt, das geht jetzt schon in die richtige Richtung. Falsch gedacht, man muss sagen, die deutsche Nationalmannschaft hat sich tatsächlich nicht schaffen können, diesen Flow aus dem Elfenbeinküste-Spiel mitzunehmen. Und hat wirklich offensiv wie defensiv massive Fehler gemacht. Und das ist schon nochmal krass. Also wir können ja auch ein bisschen in die Analyse reingehen, bevor du vielleicht nochmal ganz kurz sagst, wie du es empfunden hast jetzt mal als mit Mensch mit doppelter Staatsbürgerschaft, können wir noch in die Analyse gleich reingehen. Aber ich fand schon, es war schon ein bisschen, muss ich sagen, Dämpfer jetzt in diese WM-Euphorie.
Ich muss auch sagen, als das erste Tor gefallen ist, war ich natürlich sad, aber als Halbdeutscher auf der einen Seite dachte ich mir, cool für Sané, den ich ja massiv Assis. Kritisiere. Alle kritisieren ihn. Vielleicht spielt er
sich... Ja, ich hab mich auch gefreut.
Vielleicht spielt er sich durch dieses Tor jetzt in eine bessere Lage, weil er hat extrem viel versucht während der ganzen WM und es hat nicht geklappt. Deswegen dachte ich mir, okay, komm, weißt du was, vielleicht ist es jetzt der Startpunkt für ihn, der Knoten ist geplatzt. Aber was danach kam, nach dem Tor, war super erschreckend. Meine Prognose war tatsächlich nach dem Elfenbeinküsse-Spiel, wir sind jetzt so Geheimfavorit. Weißt du, niemand hatte Deutschland vor der WM auf dem Zettel. Jetzt, dadurch, dass wir 2 Spiele gewonnen haben, sind wir vielleicht Geheimfavorit, aber das ist jetzt wieder nach dem Spiel weg. Ich fand's erschreckend, wie wenig spieldominierend Deutschland war. Und ich fand, man hat ganz gut gemerkt, dass Deutschland, sobald der Gegner nicht Curaçao heißt, echt Probleme hat. Vor allem gegen schnelle Spieler. Und Elfenbeinküste und Ecuador haben halt schnelle Außenspieler und da sah die Abwehr extremst blass aus.
Absolut. Also ich finde auch, ähnlich wie in der Elfenbeinküste hatte ich auch wieder das Gefühl, dass wir körperlich nicht in die Zweikämpfe reingehen, dass wir gerade im zentralen Mittelfeld, Matcher vor dem Tor, die Zweikämpfe auch verlieren. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich finde, die Mannschaft muss massiv umgebaut werden, wenn wir ins nächste Spiel reingehen. Also ich war schon etwas verwundert, dass wir nach dem Elfenbeinküste-Spiel, was ich auch nicht für perfekt fand, mit der gleichen Startelf wieder reingehen, die nicht gut, und die war auch gegen Curaçao, muss man sagen, nicht immer gut. Also ich finde, da muss man, wir können jetzt gleich nochmal über die Personalien sprechen, aber da muss ich sagen, ist für mich nicht klar, warum man mit der gleichen Startelf nochmal reingeht, die meiner Meinung nach nicht wirklich gut performt hat. Und wir müssen sagen, der Löwe persönlich war der beste Spieler auf dem Platz. Also Leroy Assis Sané hat wirklich abgeliefert, der hat das Tor geschossen, der hat nach hinten gearbeitet, der hat wirklich viel versucht, natürlich die Chance noch auf dem Fuß gehabt, wo man sagen muss, natürlich bitter, wenn der reingeht, geht das Spiel vielleicht auch nochmal anders aus. Aber sonst fand ich jetzt keinen aus der deutschen Mannschaft wirklich überzeugend. Man hat gemerkt, dass Brown auf der linken Seite fehlt. Und ich weiß es nicht, wie es weitergeht, ob man dann gegen Paraguay auch gewinnt. Vielleicht eher ein schwächerer Gegner, aber so ganz sicher bin ich gar nicht mehr.
Ich muss sagen, ich fand es ein bisschen positiv überraschend, wie souverän Rüdiger Schlotterbeck vertreten hat. Das war auch ein kleiner Lichtblick. Aber einer, der für mich im deutschen Team, in seinem Spiel komplett untergeht, und das tut mir als Bayern-Fan natürlich besonders weh, ist Pavlovic. Pavlovic kam so selbstsicher in dieses Turnier.
Lass direkt über Gewinner und Verlierer reden. Dann können wir direkt da einsteigen, weil genau das wollte ich heute machen. Ich wollte Gewinner, Verlierer dieses Spiel machen, weil ich finde es selten, wie offen jetzt die Verlierer in diesem Spiel waren. Also sag nochmal, du kannst anfangen nochmal mit Pavlovic. Also, ja. Also Pavlovic für dich Verlierer.
Pavlovic ganz krass, weil Pavlovic sollte eigentlich der Spieler sein, der das deutsche Spiel aufbaut. Weißt du, und Matcher ist so ein bisschen mehr für die Verteidigung, natürlich auch für den Angriff nach vorne zuständig. Aber Pavlovic sollte doch der sein, der das Spiel dirigiert, der das Spiel lenkt. Und das war gegen Elfenbeinküste nicht zu sehen und gegen Ecuador war der auch blass. Und ein ganz großer Verlierer, ganz, ganz großes für mich, Kimmich mit Nagelsmann zusammen. Weil Jo Kimmich ist wahrscheinlich der beste Sechser, den wir in Deutschland haben. Gehört zu den besten Sechsern der Welt. Und aufgrund der Tatsache, dass wir keinen Rechtsverteidiger haben, ist er gezwungen, auf der rechten Seite zu spielen und läuft dann halt Gefahr, auseinandergenommen zu werden. Diomande hat ihn auseinandergenommen, Angulo hat ihn auseinandergenommen. Ist aber normal, weil beide sind ihm körperlich überlegen und beide sind schnell as fuck. So, Kimmich kommt da nicht hinterher. Das Champions League Halbfinale 2024 lässt grüßen. Da hat Vini Junior Kimmich auseinandergenommen. Und seitdem wissen wir, er hat ein gutes Stellungsspiel. Kimmich ist ein smarter Spieler. Er ist ja ein Spieler, der dadurch sich in den Vordergrund spielt, dass er extrem spielintelligent ist. Aber die Spielintelligenz bringt dir halt auch nur bedingt viel, wenn du gegen extremst angriffsstarke, dribbelstarke, schnelle Spieler spielst. Das heißt, für mich ist der ganz klare Verlierer der Kapitän der Nationalmannschaft, der in der 60. Minute ausgewechselt wird. Das ist ein krasses Armutszeugnis.
Anscheinend ja abgesprochen mit Nagelsmann. Aber interessant, ich stimme dir auch zu, ich finde Pavlovic hat auch für mich verloren, ist für mich auch ein Spieler, der nicht weiterspielen, glaube ich, wird in der Startelf. Für mich haben noch 2 weitere Spieler verloren, Musiala und Raum. Muss man auch sagen, fand ich beide schwach. Ich fand Raum hat Brown nicht in dem Sinn vertreten, wie er ihn vertreten sollte. Man hat gemerkt, dass es ein bisschen überfordernd ist. Und ich fand Musiala nach wie vor, also das dritte Spiel, wo man sagen muss, nicht überzeugend für mich. Und gerade eben gegen so dichte Abwehrketten wenig Chancen, sich irgendwie diese Leichtigkeit, die er eigentlich hat, da durchzusetzen. Und für mich auch noch ein Verlierer von der Bank, Woltemade. Also da, ich weiß nicht, dafür kann er nichts, aber das ist ja eigentlich schon eine Bankrotterklärung, dass du in so einem Spiel nicht eingewechselt wirst. Du hast 3 Spiele nicht gespielt, das ist schon hart. Warst ja, also wenn man so ehrlich ist, in der Nations League Halbfinale letztes Jahr war das Stürmer Nummer 1. Jetzt Stürmer Nummer 3 ohne Einsatzzeit. Und ich weiß nicht, ob der jemals, also vielleicht wird er die ein oder andere Minute bekommen, aber in so einem Spiel hätte ich dann doch vielleicht, dann wäre seine Qualität vielleicht gebraucht worden. Aber das ist schon bitter. Also ich finde, dieses Spiel hat mehr Verlierer als Gewinner hervorgebracht. Ich kann noch meinen Gewinner sagen, und das ist einzig und allein Leroy Assis-Sané, der, finde ich, jetzt in diesem Spiel schon gezeigt hat, warum er vielleicht doch auch häufiger spielt, als wir dann denken oder vielleicht auch fordern. Und zwar, weil er doch in der Defensive relativ viel mithilft. Also gerade weil eben Kimmich es nicht hinbekommt, salopp gesagt, ist der Mann am Start. Und rennt dann auch die Wege zurück. Und das muss man ihm schon auch anrechnen. Also nicht nur offensiv das Tor zu machen, auch die zweite Chance. Ich meine, er hat ja die Chance dann. Aber auch defensiv ist der mittlerweile ein wichtiger Spieler.
Ich sehe deinen Punkt. Und das kombiniert sich ja ganz gut mit dem, was ich gesagt habe. Also die WM offenbart die Tatsache, dass Kimmich rechts außen fast vergeudetes Talent ist. Also er macht seine Aufgaben sehr gut, weil wie gesagt, absolut, er ist ein extrem spielintelligenter Typ. Er kann das Spiel lesen und er rückt ja, wenn wir einen Offensivdrang haben in Deutschland, immer in die Mitte, aber defensiv, wenn da ein Diomande, ein Angulo steht, hat der Typ keine Chance. Ich würde dann ganz kurz noch die Gewinner nennen von der ecuadorianischen Seite. Das ist einmal ganz klar Nelson Angulo, der das erste Tor geschossen hat. Gonzalo Plata auf der linken Seite, beziehungsweise auf unserer rechten Seite, hat Raum auch das eine oder andere Mal auseinandergenommen.
Also ich finde, Raum hat wirklich, also meiner Meinung nach, du hast jetzt da nicht zugestimmt, aber ich finde, der hat schon überfordernd gewirkt. Überfordert.
Ja, aber er hat es tatsächlich meiner Meinung nach mit dem stärksten ecuadorianischen Spieler zu tun. Also mir war vor dem Spiel schon klar, dass das für Raum eine Herausforderung sein wird. Und bei uns ist der Verlierer, auch wenn es unser historischer Spieler ist und alle, glaube ich, kennen ihn von seinen FIFA-Zeiten, Ener Valencia, unser Kapitän, unser historischer Torschützenkönig. Er hat einfach im Spiel gegen Curaçao schon bewiesen, dass er halt nicht mehr auf der Höhe ist einer Weltmeisterschaft. Und gegen Deutschland wurde er ja zur zweiten Halbzeit ausgewechselt und das war der richtige Call. Ich kann mir vorstellen, dass auch wenn er der Kapitän ist, offiziell die nächsten Spiele nicht starten wird oder das nächste Spiel nicht starten wird, weil er der Mannschaft einfach nichts mehr bringt. Also er hat kein Added Value mehr und natürlich als Star, als Kapitän tut dir das weh zu realisieren, aber im Dienst der Mannschaft wird er wahrscheinlich auf der Bank sitzen bleiben, aber ansonsten ist natürlich der Gewinner das ganze Land. So, si se pudo, ja, lo logramos, pasamos.
Und es ist jetzt schön, wie du die ganze Diskussion wieder auf Ecuador lenken konntest, so ganz unauffällig. Das glaube ich dir, aber hast du noch ein, also spannend. Ich stimme dir auch in der sicher, also ist ja so ein bisschen der Cristiano Ronaldo von Ecuador, der Ener Valencia, oder?
Mit ein bisschen weniger Lorbeeren, aber er wird von uns Chivo genannt und Chivo ist ein anderes Wort für Ziege und Ziege ist ja Goat. Ja, also ist unser Chivo, unser Goat, aber mehr als Meme, tatsächlich mehr als Meme.
Jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor, lieber Hannes. So, du bist jetzt Berater der deutschen Nationalmannschaft, du wirst jetzt nach Amerika reingeflogen und du hast so eine Vetomacht. Und du könntest jetzt Nagelsmann beraten, wie er das Team umbauen muss, dass wir auch das neue Spiel wieder gut spielen. Wie würdest du das deutsche Nationalmannschaftsteam umbauen nach dieser Niederlage?
Finde ich tatsächlich eine super schwere Frage, weil ich weiß noch, wenn wir uns zurückdenken, 2014 hat ja Philipp Lahm die ersten Spiele als Sechser angefangen. Und damals war dann die Lösung Schweini rein, wieder einigermaßen fit, Lahm hinten rechts und Klose wurde Starting Niner vor Mario Götze. Das war ja nach dem Ghana-Spiel der große Change. Jetzt, ich würde alles dafür tun, dass Kimmich in die Sechser-Position kommt. Weil Pavlovic, es tut mir mega leid für ihn. Ich sehe ihn nicht sicher. Und dann rechts außen kann das Malik Chow vielleicht machen. Aber ich denke tatsächlich, dass die Abwehrzange Brown Raum sein könnte. Weil auch wenn beides gelernte Linksaußen sind, es sind nun mal Fußballprofis, die müssen damit klarkommen. Einfach um die Tatsache zu nutzen, dass wir Kimmich haben. Weißt, also das ist für mich extrem wichtig. Ich würde Musiala nicht runternehmen. Also ich würde Musiala nach wie vor in der Startelf lassen. Und ich würde Undav vor Kai Havertz packen. Das okay, wären die großen. Genau, also mein Vorschlag wäre konkret, Kimmich rückt rein in die ins zentrale Mittelfeld, Pavlovic auf die Bank, Außenverteidiger Brown und Raum, egal welcher von beiden links oder rechts, und vorne Kai Havertz austauschen durch Dennis Undav.
Ich finde es spannend, ich glaube, viele denken auch mittlerweile so. Also ich glaube, der Punkt ist ja, ich weiß nicht, wer hat das gestern gesagt? Hast du das gesagt oder hat es jemand? Nee, ich glaube, es hat gestern ein Kumpel von mir gesagt, ich weiß nicht mehr wer, aber es ist ja so, dass Deutschland nicht über die Körperlichkeit mehr kommt. Das ist ja der Punkt, sondern Deutschland kommt ja über die Spielstärke. Und wenn du die Spielstärke nicht hast, solche Gegner wie Elfenbeinküste oder Ecuador einzuspielen, dann musst du überlegen, woran liegt's. Und ich glaube schon auch, dass es wahrscheinlich, ähnlich wie bei 2014, nur umgekehrt sinnvoller ist, Kimmich als den spielstärkeren Sechser reinzunehmen. Ein Matcher muss sich halt zusammenreißen und die Zweikämpfe gewinnen. Und auf der rechten Seite, das kann man sich überlegen. Ich bin fast der Meinung, dass es vielleicht sinnvoller ist, einfach nach der Leistung auch von David Raum Ciao nach rechts zu packen und Brown wieder nach links, wenn er dann fit ist. Und ich würde tatsächlich nicht Havertz rausnehmen, ich würde Musiala rausnehmen und tatsächlich Undorf auf die 9, Havertz auf die 10 oder nach außen packen. Weil ich sage nämlich, der Punkt ist der, dass Havertz und Undorf gar nicht mal so schlecht kombinierend spielen. Das war nämlich, bei Elfenbeinküste waren die zusammen auf dem Platz und Havertz hat ja den entscheidenden Lauf rausgemacht und den Innenverteidiger rausgezogen beim 1-1. Also ich kann mir vorstellen, dass die Kombi gar nicht mal so schlecht ist und dass das helfen könnte, auch spielerisch nochmal reinzunehmen. Und Sané kann ja weiter bleiben. Der hat ja jetzt bewiesen, er kann's. Und deswegen, das wäre mein Umbau. Und ich muss ehrlicherweise sagen, ich glaube, es wird nicht viel passieren, weil Nagelsmann einfach zu verkopft ist. Das hat man wieder jetzt gemerkt. Er hat irgendwie ja, also ich will jetzt auch nicht zu sehr kritisieren, aber es ist wieder, kommt wieder so viel zusammen. Es ist halt einfach die, irgendwie Kommunikationsschwäche dann auch in den öffentlich-rechtlichen Medien und mit den Medien, wo man auch wieder dann so ein bisschen verschnupft reagiert, nur wenn man mal ein bisschen Kritik abbekommt, sonst ist es ja Hofberichterstatterei momentan. Und auf der anderen Seite ist es für mich einfach auch die falschen Spieler, die dann stehen oder halt die falschen Schlüsse, die gezogen werden. Aber das wäre jetzt so, mag ich mal, mein Aufbau.
Ich sehe es absolut und ich sehe, wir quatschen fast schon eine halbe Stunde hier über das Spiel. Es gibt noch eine Personalie, zu der würde ich dich ganz kurz befragen. Aber ich finde es cool, dass du das angesprochen hast mit der doppelten Spitze. Schauen wir mal, ob es klappt. Ich glaube tatsächlich, dass Nagelsmann ein zu großes Ego hat, um sein Spiel umzustellen. Manuel Neuer, der größte Keeper, der jemals zwischen den drei Pfosten stand, hat nach dem Spiel ja in der Pressekonferenz ganz cool jede Schuld von sich gewiesen. Wie siehst du es?
Ja, ich muss sagen, es ist halt bisher nicht sein Turnier. Also es ist natürlich bitter, dass wenn du 5 Schüsse kriegst und 4 reingehen, also es hat jetzt nicht direkt was mit dem Keeper zu tun. Das muss man einfach mal ehrlich sagen. Er sieht unglücklich aus. Das ist immer schlecht, wenn man das über einen Keeper sagt. Ich finde aber nicht, dass es jetzt seine Schuld ist, dieses Tor. Da muss man auch mal die Kirche im Dorf lassen. Er ist nun mal nicht mehr der Beste der Welt. Das ist auch okay. Ich war jetzt nie ein Fan von dieser Torwartänderung. Ich habe sie nicht für spielerisch sinnvoll erachtet. Ich finde sie aber auch okay. Und es wird sich sowieso nichts ändern, außer er verletzt sich. Ich glaube, dass Baumann auch das ein oder andere Spiel macht. Einfach aufgrund Neuers Alter. Aber also ich find's jetzt okay, man muss Schwamm drüber und jetzt geht's weiter. Jetzt muss man sich zusammenreißen. Ich hoffe, es werden die richtigen Schlüsse gezogen. Ich hoffe, dieses Spiel, vielleicht war es auch ganz gut, so ein bisschen so ein Anfeuer-Ding nochmal so zu sagen, ey, wir sind vielleicht nicht ganz so gut, wir können da nicht so laissez-faire reingehen. Vielleicht haben auch die 5%-Mentalität dann auch gefehlt, wo man sagt, wir wollen noch Gruppensieger werden, wir sind ja sowieso schon weiter, bla bla bla. Aber jetzt an Neujahr wieder eine Diskussion festzumachen, ich glaube, das ist der falsche Zeitpunkt gerade.
Sehe ich absolut so, genauso. Und ich denke, er beim ersten Tor keine Chance, beim satter Schuss von außen, da kommen die wenigsten dran. Und beim zweiten, schwer. Also ich schiebe mir da auch keine Schuld in die Schuhe, aber das wollte ich nur von dir wissen.
Also es wundert mich gar nicht, ja? Ja,
nee, ganz kurz, also er stand schon manchmal ein bisschen unglücklich da im Laufe seiner Karriere und das kreide ich mir auch an. Aber ich finde, da hat er wirklich wenig Abwehrchancen gehabt.
Ja, es sieht halt unglücklich aus. Es sieht halt in der Wiederholung sieht's unglücklich aus, sagen wir ehrlich. Aber das ist ja ein Kollektivfehler. Das ist ein Fehler von David Raum, der nicht in den Zweikampf kommt. Das ist ein Fehler von Tah, der nicht in den Zweikampf kommt. Und dann steht halt Neuer am Ende der Kette dumm da. Ich meine, bei dem Rückpassversuch von Tah sieht er auch unglücklich aus. Also das ist einfach, das ist nicht mehr auf der Höhe. Aber ich glaube, es reicht noch aus für die WM. Ich glaube auch nicht, dass, weißt du, so am Ende verlieren wir das Spiel ja nicht deswegen. Ja, also am Ende verlieren wir das Spiel, weil wir vorne auch nicht die Dinger machen, weil wir vorne keine Spielsituation kreieren, wo Tore entstehen können. Also das ist doch der Fakt. Und das müsste man sich überlegen, wie man da das wieder auf die Kette bekommt, dass wir einfach mehr, also wir haben auch, siehst ja auch, also wir haben auch keine qualitativ hochwertigen Torschancen gehabt. Die Expected Goals sind auf eurer Seite, die Expected Goals aus dem Spiel sind auf eurer Seite, die Expected Goals bei Standardsituationen sind auf eurer Seite. Also wir kriegen ja nicht mehr hin, ein Tor eigentlich zu kreieren. Und man muss sagen, das erste Tor, vielleicht können wir da noch ganz kurz drüber reden, bevor wir jetzt auch weitergehen. Sachse war ein Foul von Pavlovic?
Ja. Tatsächlich ja, aber dadurch, dass wir gewonnen haben, wollte ich gar nicht so darauf rumreiten. Hätte Ecuador verloren, wäre das die erste Sache, die ich angesprochen hätte für die nächsten 24 Minuten.
Stark.
Aber es war ein glasklares Foul. Kann man gar nicht diskutieren, dass sie es gar nicht anschaut, finde ich crazy. Aber es hat natürlich in meinen Augen, und da kannst du mir gerne widersprechen, die Tatsache, dass dieses Foul nicht geahndet wurde, hat den Schiedsrichter-Shitshow in diesem Spiel eingeleitet. Ich bin da sehr auf der Seite vom Kicker. Warte, ich habe da von gestern extra noch einen Screenshot gemacht, denke ich zumindest, dass ich eins gemacht habe. Genau, der Kicker hat der Schiedsrichterin Tori Penso eine 6 gegeben. Hoffnungslos Was? Überfordert benachteiligte Ecuador klar. Unverständlich das hohe Bein von Pavlovic gegen Vite vor dem 0-1 nicht zu pfeifen. Und ich gehe mit. Es war in meinen Augen eine katastrophale Schiedsrichterleistung. Ich möchte an der Stelle gar keine Debatte darüber aufmachen, über Geschlecht. Wenn ein Mann
so, wenn du das so sagst, ist es ganz schwierig.
Ich weiß, aber ich will wirklich nicht auf ihr rumreiten, weil sie eine Frau ist, die das Spiel gepfiffen hat. Wenn es Mann gewesen wäre, würde ich genauso drauf rumreiten. Ich fand es eine erbärmliche Schiedsrichterleistung.
Ach, krass.
Mit glimpflichem Ende.
Ja, also unglücklich auf jeden Fall, das mit Pavlovic, da hat das Schiedsrichterteam im Ganzen nicht gut reagiert. Eben auch für mich unverständlich. Ich finde, rein fußballerisch betrachtet ist es okay, weil natürlich auch der ecuadorianische Spieler mit dem Kopf zum Fuß geht. Aber es ist einfach vom Regelwerk her ein klares Foul und hätte dementsprechend auch nicht zählen dürfen, das Tor. Auf der anderen Seite gibt's ja den Elfmeter dann nicht. Ich finde, das war dann, zum Glück hat sie den nicht gegeben. Das war ja das Foul von Sané davor. Aber okay, haben wir über Schiedsrichter gesprochen, wir haben über das Spiel gesprochen, wir haben über den Umbau der deutschen Nationalmannschaft gesprochen. Ganz kurz, der Gegner Paraguay ist ein machbarer Gegner, also fällt unter der Kategorie machbar, oder?
Auf jeden Fall. Also, die wurden ja von USA, war das absolut weggeklatscht? Warte, ich muss nicht kurz einordnen, wen Paraguay denn bisher in der Konstellation alles hatte. Aber Paraguay ist besiegbar, ist vielleicht von den Mannschaften, die übrig bleiben, noch die bessere. Genau, Paraguay ist von USA absolut geklatscht worden, haben dann gegen die Türkei gewonnen und dann gegen Australien unentschieden. Also eine Mannschaft, die in 3 Spielen 2 Tore geschossen hat, ist besiegbar. Es würde mich wundern, wenn Deutschland sich da quer stellt und also sich selber quer in die Quere kommt.
Aber ich kann mir vorstellen, dass es wieder so ein Team ist, was Deutschland enorm nervig ist, weil sie sich eben hinten reinstellen, wir mit den spielerischen Situationen nicht zurechtkommen. Und ich kann mir vorstellen, dass das wieder problematisch wird. Also ich hoffe natürlich, dass es klappt. Ich werde natürlich am Montagabend Deutschland die Daumen drücken und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr viele Szenarien gibt, wo Deutschland gewinnt. Aber ich habe auch wieder hier, muss ich sagen, nach dem Spiel nicht unbedingt das allerbeste Gefühl.
Ja, aber mein Lieber, an der Stelle frage ich dich, ist vielleicht ein weirder Vergleich, dadurch, dass die Mannschaft nicht in derselben Ausgangslage ist, aber 2014, wie war das denn 2014? Wir hatten eine relativ durchwachsene Gruppenphase, wir haben natürlich einen sehr guten Start gehabt gegen Portugal, aber dann 2-2 gegen Ghana und dann haben wir uns extrem schwer getan gegen USA, knapp 1-0 gewonnen.
Ja, also ich will jetzt auch die Mannschaft nicht an den Band reden. Tendenziell haben sie ja auch bewiesen, also das ist ja das Verrückte. Sie haben ja auch bewiesen, dass sie kicken können. Sie haben gegen Curaçao insgesamt gut gespielt. Sie haben natürlich auch gegen die Elfenbeinküste gute Minuten gehabt, aber eben halt auch überwiegend viele Minuten gegen Ecuador und Ecuador und Elfenbeinküste. Ich trinke nie wieder Tee nebenher. Gegen Ecuador und Elfenbeinküste, wo es halt einfach nicht so gut funktioniert. Aber Schwamm drüber, wir freuen uns aufs Montag, wir sind gespannt, wie es mit Ecuador weitergeht, werden darüber auch berichten natürlich. Wir wenden uns, glaube ich, jetzt mal rein zeitlich, auch betrachtet, wenn man auf die Uhr schaut, der WM im Ganzen und Großen zu. Im Großen und Ganzen und da ist ja schon auch einiges passiert. Ich weiß nicht, was ist denn jetzt gerade so, es ist ja so ein bisschen overstimulating für mich. Also es ist so viel, es passiert so viel, es gibt so viele Highlights, die man schauen muss und kann. Welche Geschichte treibt dich denn jetzt gerade um, die für dich ganz besonders ist in der WM?
Boah, das ist schwer, weil wie du sagst, es sind ja extrem viele Dinge, die parallel passieren. Das hast du natürlich alle mitbekommen, es ist die WM der Superstars, so ein bisschen. Also alle Superstars delivern, Messi 5 Tore, Undav ist der Scorer-Punkte, König, Haaland, Mbappé, Dembélé, Olise, Sogar Cristiano Ronaldo hat es geschafft, was natürlich für mich sehr, sehr erfreulich war. Also ich glaube, das ist eine Story, die ich ganz cool finde, dass eben es so die WM der Superstars ist, weil es ja eigentlich die größte Fußballbühne und es ist ja nice, wenn die sich zeigen können, wenn die sich präsentieren können auf dieser extremst großen XXL-Bühne. Ja, und ich meine, eine Story, über die wir natürlich auch reden müssen, ist Kap Verde. In der Gruppe mit Uruguay sind sie jetzt als Zweiter weiter, was schon ein kleines Fußballwunder ist, finde ich.
Absolut, also das kannst du getrost als Fußballwunder bezeichnen, hätte man auch nicht davor auf dem Zettel gehabt, dass Uruguay so abkackt. Marcelo Bielsa, El Loco, der nicht mehr, also er ist unloco, würde ich sagen, sitzt auf seiner Eiskiste, aber kann nichts machen und das ist schon hart. Also ist ja eine, würde jetzt mal schon sagen, eine Trainerlegende, aber das ist jetzt kein guter Stint von ihm. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, du hast schon gesagt, die WM der Stars. Also wenn man sich jetzt mal ganz kurz die Scorerliste anschaut, dann führt die Kylian Mbappé an, kommt Vini Junior, Lionel Messi und dann kommt ein gewisser Dennis Undaf. Ich weiß nicht, ob dir der bekannt ist, aber unser größter Star ist mittlerweile eine absolute, man muss sagen, ja, ein Spieler, der da überhaupt gar nicht reinpasst und trotzdem aber halt abliefert. Das freut mich schon sehr, auch wenn er jetzt gegen Ecuador nicht ganz so performt hat. Es ist irgendwie eine geile Geschichte dieser WM, dass Dennis Undaf mit den Großen dieser Welt konkurriert. Und du hast absolut recht, danach kommt dann Ousmane Dembélé, Erling Haaland. Also das ist wirklich echt cool, dass auch irgendwie diese großen Spieler dann abliefern können und da die guten Geschichten für ihre Länder schreiben.
Ja, und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde, dieser Versuch, dieser XXL-WM war bisher sehr nervig. Aber er gibt halt diesen kleinen Nationen natürlich das, was sie gewünscht haben. Weil so ein Kap Verde wäre ohne dieses Format nie reingekommen und jetzt sind sie weiter. Ich will jetzt keine Werbung dafür machen. Also wirklich, ich muss sagen, 48 Teams ist zu viel. 32 war perfekt. Diese 8 Gruppen A4 und es kommen die ersten zwei weiter. Ich habe das geliebt und das kannten wir alle. Aber wenn wir uns etwas Cherry-Picking machen dürfen und eine positive Sache beleuchten können, dann ist es halt die Tatsache, dass Curaçao Kap Verde halt jetzt weiter ist. Junge, ich weiß nicht, ich kenne, glaube ich, nur zwei Menschen mit der kapverdischen Staatsbürgerschaft, aber ich gehe davon aus, dass sie gerade extrem happy sind.
Absolut. Also, du hast absolut recht. Ich glaube, das ist ein wesentlich positiver Effekt dieser XXL-WM, wie sie genannt wird. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, können wir jetzt nochmal ganz kurz drüber sprechen, die WM-Stimmung ist ja schon da. Also es ist wirklich insgesamt, muss man sagen, bisher ein recht schönes Turnier mit guten Geschichten, mit tollen Spielen. Jetzt nicht ich würde nicht sagen, der Fußball ist der beste, der gespielt wird, aber das ist bei einer WM echt selten der Fall. Aber ich finde, gerade eben die kleineren Mannschaften, die Überraschungen sind da und einfach der Effekt, der das auf die Welt hat, wie du gesagt hast, in Ecuador oder zum Beispiel in Kap Verde oder in Curaçao oder eben auch in der Türkei, wo eben eigentlich die Menschen ja damit gerechnet haben, dass ihre Mannschaft gut abschneidet, aber dann, also es ist auf jeden Fall Hot Topic Number One auf der Welt und deswegen macht es dann auch so Freude, weil es halt einfach dann doch irgendwie abliefert dann am Ende so ein Turnier. Vielleicht eine ganz persönliche Geschichte, die wir über die noch gar nicht gesprochen haben in den ersten zwei Folgen. Es gibt ja bei SC Freiburg einen gewissen Spieler, der jetzt bei der WM auch richtig gut abliefert und bei der Scorerliste mit 4 Scorern gleich viel wie Erling Haaland hat und einen weniger als Lionel Messi. Und das ist kein geringerer als Juan Manzambi, einer meiner absoluten Lieblingsspieler vom Sportclub, der ja schon generell so ein bisschen der Rookie und der Youngster und neue junge Star vom SC war letzte Saison in der Bundesliga und jetzt natürlich in der WM absolut abliefert. Also, wie hast du das wahrgenommen? Bei mir ist der Insta-Feed voll mit Manzambi-Magician-Memes, aber ich glaube, das ist auch mein personalisierter Insta-Feed. Aber ich freue mich natürlich mega für den Jungen und für uns.
Ja, ich meine, es ist sehr schwer, mit dir befreundet zu sein und nicht über den Alpensee dann informiert zu werden.
Der Alpensinner.
Für alle, die Noah noch nie erlebt haben bei einem Fußballspiel, das ist eine einzigartige Sache und ich hatte die...
Stimmt, du warst dabei, ich hatte, ne?
Die Ehre, Noah zu erleben, als Manzambi ein Tor geschossen hat gegen Bosnien.
Joao Manzambi.
Ich freue mich extremst für euch als SC-Fans und als Verein, weil der bringt euch 60-70 Mio ein. Also jetzt noch eine gute WM spielen, weil er hatte eine sehr gute Saison, jetzt spielt er noch eine gute WM, jetzt bringt er euch richtig viel Geld. Also ich hoffe, ihr seid nicht dumm und verkauft ihn irgendwie für 15 Millionen, weil ihr Gutmenschen seid, sondern da kann man Premier League Teams richtig ausquetschen und der finanziert euch euren nächsten Stadionumbau und die nächsten 3-4 Zugänge aus der bosnischen Liga.
aus der bosnischen Liga, ja. Also man muss ja ehrlicherweise sagen, er hat noch relativ lange Vertragslaufzeit. Deswegen kann man da, glaube ich, schon ganz gut, ist man in einer guten Verhandlungsposition. Also es ist natürlich auch ein Spielerprofil, der mit 20, also es gibt ganz wenig Spieler, das ist ja, der so vielfältig ist, vielseitig ist. Du hast eine gewisse Spielstärke, du hast Torabschluss, du hast Physis, der kann Achter spielen, der kann Sechser, der kann Zehner, der kann auch außen im Zweifelsfall sogar Stürmer spielen. Also du hast einen sehr versatilen Spieler und das gibt's ja so im Profil ganz wenig.
Ja, ich mag's ja nur, dass du, nachdem Petersen in Ruhestand gegangen ist, wieder einen Helden bei euch identifiziert hast. Ist ja auch normal. Du hast es ja so ein bisschen beschrieben, als SC-Fan ist es ja nicht gang und gäbe, dass einer eurer Spieler in WMs in herausragende Performance abliefert. Ja. Weißt du, das ist ja okay. Bro, also, als Bayern-Fan bist du es halt gewohnt, dass ein Harry Kane, genau, dass ein Michael Olise jetzt eben auf dem Titelblatt stehen. Dementsprechend verstehe ich natürlich deine Euphorie und wie gesagt, ich drücke euch die Daumen, dass er richtig viel Kohle einbringt.
Ja, wäre natürlich nochmal schön, wenn er eine Saison bleibt, wobei ich glaube, das ist sehr unwahrscheinlich, auch nach meinen Quellen, die ich ja habe.
Quellen in den inneren Kreis des SCs.
Ja, genau, ja, da gibt's so einige. Nee, weil das Ding ist, wir haben noch nie, aber so in dem Maße so einen Star als Spieler gehabt. Und das ist schon was Besonderes. Also wir hatten jetzt mit Ritz Doan einen Spieler, der durchaus schon auch so ein sehr gutes Potenzial hatte, Bundesligaspieler. Kevin Schade war so jemand, der so ein bisschen auch getrendet ist. Aber Mansambi bricht so ein bisschen dann nochmal durch, auch vom Marktwert her. Und das ist einfach besonders. Und an dieser Stelle freut es mich einfach, dass wir darüber gesprochen haben und ich freue mich, dass Hannes da so einen Senf dazu geben konnte. Das Problem ist nur, dass wir hier einen Vorfall haben aller Dreierkette VBH und Hannes Szene sich wieder mal aus technischen Gründen aus der Folge verabschieden musste. Und ich jetzt die Ehre habe, diese Folge noch ein bisschen abzurappen. Wir haben über Deutschland lange gesprochen, wir haben über die Ecuadorianer gesprochen, die ja, voller Emotionen sind, voller positiver Emotionen, weil sie eben weitergehen konnten. Wir haben über die WM an sich, über die Superstars gesprochen. Ich glaube, es gibt noch viele Geschichten, die erzählt werden. Wir sind gespannt auf die 16. Finale und ich freue mich, dass wir eigentlich zwei Teams haben, die ja jetzt am Ende unterstützen werden mit Deutschland und Ecuador. Wir melden uns, denke ich, am Dienstag wieder nach dem Spiel Deutschland gegen Paraguay mit der nächsten Folge WM-Spezial. Und bevor ich euch hier verabschiede, werde ich nochmal einen kurzen Blick auf Kicktipp werfen, weil wir haben einen neuen Tagessieger. Und da muss ich sagen, da freue ich mich natürlich besonders, dass es Brian Lover 2000 geworden ist. Also viele Grüße gehen raus nach Berlin. 18 Punkte ist natürlich sehr gut. Ich sehe jetzt die anderen nicht. Ich mache mir jetzt auch heute mal nicht die Mühe, jetzt Hannes und Walle rauszusuchen, sondern ich belasse es dabei zu sagen, dass ich mit zwei Plätzen hoch eigentlich gar nicht so schlecht dastehe. Und schauen wir mal noch ganz kurz auf die oberen drei Plätze. Da stehen, ich weiß nicht, wer das ist, Brettl, Schneewittchen und Franzi. Also, dass Franzi da oben ist, ist ja nichts Neues, muss ich gar nicht mehr sagen. Aber mit Schneewittchen haben wir ja einen neuen Star, würde ich sagen. Finde ich auch einen guten Namen als Kicktipp-Name, die sich da auch ganz gut breit macht. Und Brettl kenne ich leider nicht. Also, wer auch immer gemeint ist, viele Grüße gehen raus. Und ich würde sagen, sind wir eigentlich ganz gut durchgekommen. WM-Spezial Nummer 3 ist im Kasten. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich jetzt zum ersten Mal, glaube ich, alleine und wünsche ein schönes Wochenende oder was auch immer. Und wir hören uns demnächst mit der Folge dann zum Deutschlandspiel gegen Paraguay.